möchte heute nochmal über einen Bibeltext predigen, über den ich schon zweimal gepredigt habe. Vor 3 Wochen unter der Überschrift Ausbildung ohne Einbildung. Da ging es darum, dass wir lebenslange Vollzeit-Azubis für Jesus werden sollen. Und letzten Sonntag ging es dann um die Frage, wie ein himmlischer Azubi bei Jesus werden. Also den Ausbildungsvertrag bei Jesus unterschreiben, indem man sich taufen lässt. Wer das verpasst hat, der kann es gerne über die Webseite nachhören. Heute möchte ich eine sehr spezielle Formulierung aus diesem Bibelabschnitt in den Blick nehmen mit euch. Matthäus 28, die Verse 16 bis 20. Ich lese uns den Text noch einmal vor. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Jesus aber trat zu ihnen hin, redete mit ihnen und sagte dann: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht hin, macht alle Völker zu Jüngern, indem ihr die Menschen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes tauft und sie alles halten lehrt, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung dieser Weltzeit. Vielleicht erahnt schon der ein oder andere, auf was ich mich heute fokussieren möchte, und zwar auf die Taufformel, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes sollen wir Menschen taufen. Und es passt, finde ich, auch ganz gut, weil wir vom Kirchenjahr heute den sogenannten Dreieinigkeitssonntag haben. Vater, Sohn und Heiliger Geist, die Dreieinigkeit Gottes. Bei der Dreieinigkeit Gottes, da geht es um die Frage, mit was für einem Gott haben wir es eigentlich zu tun? Wie kann man die Aussagen, die es in der Bibel gibt, im Alten Testament, im Neuen Testament über Gott, wie kann man die verstehen? Im Alten Testament und beim Volk Israel, da gab es diese Einsicht, es gibt nur einen einzigen Gott. Andere Götter gibt es nicht. Bei den Völkern um sie herum, da wurden verschiedenste Götter verehrt. Und Gott hat im Volk Israel klargemacht, es gibt nur ihn als Gott, ihn allein. Das Fachwort ist dafür Monotheismus. Mono, einer, Theismus, ein Gott. Bei den Griechen, bei den Römern kennt er vielleicht auch so ein bisschen, da gab es einen ganzen Götterhimmel. Heutzutage gibt es das noch bei den Hindus, extrem viele Götter. Ich glaube, die haben mehr als 10.000, die sie da verehren. Beim Buddhismus gibt es gar keinen Gott, zumindest beim reinen Buddhismus, der sich nicht mit anderen vermischt hat. Also es ist sehr spannend, was so in der Welt an Gotteserkenntnis herumgeistert. Und die Erkenntnis beim Judentum war, es gibt einen einzigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und dieser Gott ist auch nur einer. So war es damals, als dann plötzlich ein Wanderprediger unterwegs war, ehemaliger Zimmermann mit Namen Jesus, kam aus der Stadt Nazareth und er hat behauptet, er kommt von Gott, er ist Gottes Sohn. Und was der gemacht hat, hat die Leute beeindruckt. Der hatte eine Vollmacht, sodass etlichen Leuten klar war, ja, das muss stimmen, was dieser Jesus von sich behauptet, dass er wirklich von Gott kommt, dass Gott in ihm ist, auf eine Art und Weise wie bei keinem anderen. Und andere, die konnten das nicht glauben oder wollten es nicht glauben, die haben das nicht zusammengekriegt mit dem, was sie bisher über Gott dachten und haben dann Jesus den Vorwurf gemacht, dass er Gott lästert mit seiner Behauptung, er ist Gottes Sohn. Und das hat schließlich dann ja auch dazu geführt, dass Jesus am Kreuz umgebracht wurde. Jesus ist in der Regel anerkannt als ein Mensch, ein besonderer Mensch, das ist gar nicht so umstritten. Auch der Islam zum Beispiel erkennt ja Jesus als einen Propheten an und Propheten im Islam sind schon was Besonderes, aber nicht als Mensch gewordenen Gott, nicht als Sohn Gottes. Übrigens auch die Zeugen Jehovas haben damit ein Problem, auch die sagen, nein, Jesus ist nur ein besonderer Mensch, aber nicht der Mensch gewordene Gott. Immer wieder begegnet uns Christen dann der Vorwurf, dass wir eben, wenn wir Jesus mit Gott gleichsetzen, einen Menschen als Gott verehren. Und wenn man dann noch bei der Dreieinigkeit noch den Heiligen Geist mit dazu nimmt, als wir sagen, Gott besteht aus dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, irgendwie ist das alles eine Einheit, aber eben doch dreifach unterschieden, setzen wir uns Christen dann dem Vorwurf aus, dass wir dann doch vielleicht wieder drei Götter verehren würden. Diese Rede von dem dreieinigen Gott, ich würde sagen, es ist der Versuch, alles das irgendwie zusammenzukriegen und zusammenzudenken, was in der Bibel so über Gott gesagt wird. Denn die verschiedenen Aussagen, die es in der Bibel über Gott gibt, wenn man die nimmt und schaut, was für Bilder entstehen vor dem inneren Auge, wenn man das liest, wenn man jenes liest, das ist nicht immer 100% übereinander zu kriegen. Und ein Beispiel will ich euch da jetzt zeigen im Johannesevangelium. Kapitel 14, Verse 16 bis 18, da spricht Jesus zu seinen Jüngern und er sagt, ich will den Vater bitten, dass er euch einen anderen Beistand geben und er wird euch einen anderen Beistand geben, also für die Zeit, wenn Jesus dann nicht mehr auf der Erde ist, dass dieser andere Beistand bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich komme zu euch. Jesus verspricht seinen Jüngern einen anderen Beistand. Und es ist erkennbar, das ist der Heilige Geist. Und dieser Heilige Geist soll bei ihnen sein, er soll sogar in ihnen sein. Und dann in Vers 18 entsteht ein ganz anderes Bild. Jesus kommt zu ihnen zurück. Ich komme zu euch. Ja? Also da redet Jesus dann von sich selber. Und wenn man das jetzt auf die Goldwaage legt, dann sagt man ja, wer kommt nun? Kommt Jesus? Kommt der Heilige Geist? Kommen sie beide? Und ich würde sagen, auf geheimnisvolle Weise kommt offenbar Jesus wieder zu seinen Jüngern, indem eben der Heilige Geist kommt. Tja, wie soll man das jetzt verstehen? Das ist irgendwie ein bisschen schwer zu fassen. Aber das, was da Jesus im Johannesevangelium sagt, das passt ja eigentlich ganz hervorragend auch zu dem, was wir Ende des Matthäusevangeliums finden, wo Jesus seinen Jüngern zusagt, seht, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung dieser Weltzeit. Da sagt Jesus auch, er ist da, obwohl er dann sie verlässt. Ja, als irdischer Jesus ist er nicht mehr anwesend, aber durch den Heiligen Geist dann doch wieder da. So ist es zumindest, wie ich mir das dann zusammenreime oder vorstelle. In diesen Diskussionen über die Dreieinigkeit Gottes muss man, finde ich, versuchen, wirklich ganz sachlich zu bleiben. Und es ist eine Tatsache, der Begriff von der Dreieinigkeit Gottes, er kommt in der Bibel nicht vor. Und deswegen kann man sich dann herrlich darüber streiten, dass er ja nicht biblisch ist, wieso er dann verwendet wird. Es stimmt, dass die Begrifflichkeit erst in den Jahrhunderten nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus entstanden ist. Aber wenn man sich so die biblischen Texte anguckt, und ich habe das jetzt in der Vorbereitung für die Predigt auch nochmal gemacht, dann beschreibt die Vorstellung von der Dreieinigkeit Gottes, also für mein Empfinden am besten, was uns in der Bibel alles über Gott gesagt wird, wo versucht wird, das dann irgendwie zusammenzubringen, dass man es irgendwie ein bisschen fassen und greifen kann, auch wenn es in sich manchmal ein bisschen unlogisch vorkommt, einem vorkommt. Aber Gott ist ja auch größer als unser Verstand. Vieles in der Forschung begreifen wir heute nicht. Mit der neuen Erkenntnis tauchen auch neue Fragen auf. Eigentlich braucht es uns gar nicht verwundern, dass Gott größer ist als das, was wir verstehen können. Leider ist es so, dass in der Geschichte der Christenheit nicht nur zu sehen ist über die 2000 Jahre, dass Gott wirkt in dieser Welt und dass er dafür sorgt, dass die Botschaft von Jesus Christus sich ausgebreitet hat über die ganze Welt und im Grunde alle Angriffe auf den christlichen Glauben überstanden hat, sondern leider ist die Geschichte der Christenheit auch gekennzeichnet von Zerstrittenheit über Erkenntnisfragen, gerade auch was die Trinitätslehre betrifft, Rechthabereien, wo dann Leute ausgegrenzt wurden, wo sich Bewegungen gespalten haben, wo Machtansprüche irgendwie durchgesetzt wurden. Es hat sehr viele Verurteilungen und Trennungen gegeben, gerade in der Frage dessen, wie verstehen wir die Trinität Gottes, wie bringen wir das zusammen. Und es ist nicht nur ein Problem, was wir in der Kirchengeschichte beobachten können, wenn wir uns die anschauen, sondern es passiert auch im Kleinen ganz schnell, dass wir uns über Erkenntnisfragen entzweien. Wie viele Gemeinden trennen sich dann auch wieder, weil man einfach nicht zusammenkommt und die Dinge irgendwie im Miteinander lösen kann oder auch Spannungen aushalten kann. Ihr kennt es wahrscheinlich auch bei euch, wenn euch eine Sichtweise begegnet, ich kenne das von mir, wenn mir eine Sichtweise begegnet, die ich nicht gewohnt bin, die mir vielleicht sogar ein bisschen Angst macht, die kann mich dann herrlich verunsichern. Und das passiert meistens dann, diese Verunsicherung, wenn das, was der andere sagt, mir irgendwie einleuchtet, aber alles, was ich bisher geglaubt habe, in Frage stellt. Dann tritt vor allen Dingen die Verunsicherung ein. Und dann kenne ich diesen Reflex in mir, den eigenen Glauben schützen zu wollen, indem man dann eben die andere Erkenntnis, die einem da begegnet, indem man die abwehrt, sich verteidigt, rechtfertigt, vielleicht auch zum Gegenangriff übergeht. Das passiert so schnell, dass das zu einer Auseinandersetzung wird, wo unterschiedliche Sichtweisen aufeinanderstoßen. Und dieser Effekt, dass man so den Glauben ja auch schützen möchte, das kann man sogar von diesem Bibeltext her begründen. In Vers 20 sagt Jesus uns lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe. Dieses Wort halten, wenn man sich das im Griechischen anschaut, heißt es wörtlich bewachen, im Sinne von bewahren. Also wichtige Glaubenserkenntnisse sollen wir ja auch bewachen, sonst kommt uns ja der Glaube abhanden. Insofern ist das schon eine ganz wichtige Sache und das sieht man im Neuen Testament auch. Man soll nicht leichtfertig seinen Glauben fahren lassen. Aber was wichtig ist, wir sollten in all den Unterschiedlichkeiten der Erkenntnisse die Liebe zu demjenigen, der mir eine andere Sichtweise entgegenbringt, nie auf der Strecke bleiben lassen. Wenn ich mir überlege, was Jesus da sagt, dass wir die Leute, die zu Jüngern von Jesus werden, zu neuen Azubis Jesu werden, sollen wir als die bisherigen Azubis, wir sollen sie alles lehren, alles zu bewahren, was Jesus geboten hat. Wenn ich mir anschaue, was im Matthäus-Evangelium steht, zum Beispiel in der Bergpredigt, über 7 Kapitel ungefähr, und Jesus sagt da, dass, also Matthäus 7, Vers 12, erwähnt er die goldene Regel: Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Und Jesus sagt, denn daran hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Also was Jesus da bei dieser goldenen Regel macht, ist, er fokussiert im Grunde die Botschaft der gesamten Bibel, des gesamten Alten Testaments, Gesetz und Propheten, fokussiert es auf diese Regel, so wie wir wollen, dass die Leute mit uns umgehen, sollen wir auch mit ihnen umgehen. Und das heißt doch, dass wir bei Erkenntnisunterschieden den anderen auch ernst nehmen sollten, wie wir ernst genommen werden wollen. Und dann eben nicht in die Versuchung geraten sollten, den auszugrenzen oder abzukanzeln oder einfach das zu übergehen, was er sagt, weil das ist auch lieblos. Für mich ist inzwischen das so wichtig, dass wir Glaubenserkenntnisse niemals über die Liebe stellen dürfen. Wenn Paulus sagt in 1. Korinther 13, die Erkenntnis wird vergehen, die Liebe wird bleiben und am Schluss bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Und er sagt, und die Liebe ist das Größte unter diesen dreien. Deswegen sollten wir Glaubenserkenntnisse nie über die Liebe stellen. Das traue ich mich inzwischen zu denken und zu sagen. Und wenn ich mir dann anschaue in der Bergpredigt, wo Jesus sagt, wir sollen unseren Schuldigern vergeben, wir sollen unsere Feinde lieben und wir sollen das, was Jesus sagt, nicht nur glauben, sondern wir sollen es tun. Damit endet die Bergpredigt. Das hat Bestand, wenn wir tun, was wir glauben. Dann ist es für mich so wichtig, dass wir wirklich daran festhalten, die Glaubenserkenntnisse nie über die Liebe zu stellen, sondern in allen Spannungen, in allen Unterschiedlichkeiten es aushalten und darauf vertrauen, dass Jesus gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung dieser Weltzeit. Dass Jesus uns helfen wird, in diesen Spannungen zu bestehen, es auszuhalten und nicht die Liebe zu opfern. Vor einiger Zeit kam mir mal ein interessanter Gedanke. Ich weiß nicht, wie ihr den findet, ich teile ihn euch jetzt mit. Mir kam so, dass die Juden doch eigentlich viel entspannter ihren Glauben leben können als wir Christen. Weil sie eine Volksreligion sind. Volksreligion heißt, man gehört dazu einfach, weil man Eltern hat, die dazugehören. Die brauchen sich keine Gedanken darüber machen, was sie von dieser Religion halten oder nicht. Die werden da einfach hineingeboren. Sie müssen keine Entscheidung treffen, gehören einfach von Anfang an mit dazu. Und das Spannende ist, da wird ein Faktum geschaffen durch ihre Geburt, das von ihnen selber völlig unabhängig ist. Von ihrem Glauben, von ihren Einstellungen, von ihren Sichtweisen. Sie gehören einfach mit dazu. Und bei uns Christen ist es ja ein bisschen anders. Die Zugehörigkeit zum Volk Gottes passiert ja bei uns über den Glauben. Und dann können sehr stressige Fragen auftauchen. Glaube ich eigentlich richtig, um zu Gott dazugehören zu können? Glaube ich denn genug? Ist es denn ausreichend, mein Glaube? Und gerade wenn dann Zweifel kommen, Unsicherheiten oder man ertappt sich dabei, dass man Sachen falsch macht, dass man die vielleicht sogar Jahrzehnte falsch gemacht hat, weil einem das plötzlich klar wird, man fühlt sich als Versager, man scheitert, man erlebt Zerbrüche, mit denen man nie gerechnet hat, weil man, es begegnet mir immer wieder Leute, die zerbrochene Ehen dann erleben, sagen, und ich habe das nicht gewollt und wir haben es beide nicht gewollt, wir sind beide Christen und irgendwann passiert das alles. Und dann können so Erschütterungen reinkommen ins Leben und plötzlich gerät das alles ins Schwanken. Ja, hat Gott mich noch lieb, gehöre ich wirklich noch zu ihm und so weiter. Und dieser Vergleich mit dem Judentum, dass das Judentum ja eine Volksreligion ist, wo man sich gar nicht anstrengen kann oder muss, um dazu zu gehören, sondern man kriegt es einfach geschenkt. Durch seine Geburt, das hat mir dann die Augen dafür geöffnet, wie ich glaube, dass die Taufe von Gott eigentlich gemeint war. Denn die Taufe ist das neue Bundeszeichen für die Zugehörigkeit zu Gott. Das löst quasi so ein bisschen die Beschneidung bei den Juden ab. Das hat den gleichen Stellenwert. Ja? Der Vorteil für uns Christen ist, bei der Beschneidung durch die Taufe, wenn man das so parallelisiert, das war nur für Jesus blutig, nicht für uns. Ja. Aber es heißt das Gleiche. Ja. Wir gehören zum Volk Gottes. Wenn man sich taufen lässt, dann gehört man zum Volk Gottes dazu. Und es heißt ja hier, soll stattfinden auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wenn man da wieder im Griechischen schaut, die Präposition, die hier mit auf den Namen übersetzt ist, auf, Im Griechischen ist die Präposition eis da und das heißt in etwas hinein. Das ist die Grundbedeutung. Und das heißt in den Namen des dreieinigen Gottes hinein soll die Taufe stattfinden. Das bedeutet eine Übereignung, Übertragung der Eigentumsverhältnisse. Das ist quasi so das Firmenschild über dem eigenen Leben ändert sich. Da steht dann nicht mehr ich AG, ich Tobias Meisinger, bin hier die Aktiengesellschaft mit hohem Risikokapital, sondern dann taucht ein neues Schild über meinem Leben auf. Ich gehöre jetzt zur Vater, Sohn und Heiliggeist GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, weil Gott für mich haftet. Das hat nämlich Jesus gemacht. Der Name Gottes steht auch für Gott selber. Wir werden in Gott hineingetauft. Das ist ja auch das, was Jesus in dieser Textstelle im Johannesevangelium sagt, dass der Heilige Geist bei ihnen sein wird. Er wird sogar in ihnen sein. Gott selber wird in uns sein, wenn wir uns in ihn hineintaufen lassen. Wenn wir unser Leben ihm anvertrauen, wenn wir sagen, ich will nicht mehr mir selber gehören, ich will dir gehören, großer Gott. Übernimm du die Verantwortung für mein Leben. Ich habe gemerkt, für mich war das dann eine ganz neue Sichtweise, wenn ich das jetzt mit dem Judentum parallelisiere, dass das, was die Beschneidung im Judentum deutlich gemacht hat, dass das durch die Taufe deutlich werden soll, wir gehören damit unabänderlich zu Gott. Und zwar ist das dann genauso ein von uns selber unabhängiger Fakt. Genau wie wenn einer bei den Juden als Jude geboren wird. Genauso ist es dann völlig unabhängig von meinen Fähigkeiten, von meinem Glaubenszweifeln oder meinem festen Glauben. Das spielt alles dann eine nachrangige Rolle. Das Entscheidende ist, ich gehöre dann zu Gott. Es ist wie eine Adoption. Wenn ein Kind von Leuten adoptiert ist, das gehört dann zu der Familie dazu. Oder wenn jemand eingebürgert wird in den Staat, dann gehört er mit dazu, dann darf das niemand mehr in Frage stellen. Und ich hatte ja schon vor 3 Wochen darauf hingewiesen in der Predigt, dass ich das so spannend finde, dass ausgerechnet in Matthäus 28, wo Jesus den Auftrag zur Mission gibt, sogar die Zweifler mit reingenommen werden. Die stehen nicht außen vor, weil die ja von ihren Erkenntnissen nicht so richtig sind, weil die von ihrem Glauben nicht so ganz passend sind und so weiter. Nein, die sind genauso mit reingenommen in den Auftrag Gottes. Und das ist das, was durch diesen dreieinigen Gott, so schwer es vielleicht manchmal zu begreifen ist, wie das alles ist mit Vater, Sohn, Heiliger Geist, aber es ist eigentlich genügend klar, ja, Gott der Vater, der Schöpfer, der die ganze Welt, ja, trägt und hält, Jesus, der da hineingekommen ist in diese Welt, um sein Leben zu geben, um uns zu zeigen, wie Gott ist und um unser Erlöser zu werden und der Heilige Geist, der jetzt eben das, was durch Jesus begonnen hat, weiterführen soll mit Kraft und durch den Gott selber in uns leben soll, das sind Dinge, die sind eigentlich ziemlich klar. Und für mich, muss ich sagen, reicht es. Auch wenn ich mich dann manchmal vielleicht wieder verunsichern lasse, wenn ich höre, ja, mit der Dreieinigkeit, was ist das, was glaubt ihr Christen da? Der dreieinige Gott, ich finde es so spannend, dass im Grunde da ein ganz großer Raum eröffnet wird, in den Gott uns mit reinnehmen möchte, um unserem Leben Halt zu geben und auch eine Perspektive über unsere aktuelle Befindlichkeit hinaus. Und die ganze Frage der Glaubenserkenntnisse inklusive Trinität Gottes, das ist letztlich nicht das Entscheidende. Was entscheidend ist, ist unsere Beziehung zu Gott und ob das dann mal primär über den Vater läuft, weil ich da gerade einen besseren Zugang zu habe, oder ob es eher über Jesus läuft oder über den Heiligen Geist. Da ist Gott total flexibel und das ist das Schöne, dass er damit auch unserer aktuellen Situation, wir uns mit unserer aktuellen Situation auch einfach leichter an Gott wenden können. Was entscheidend ist, ist, ob wir tatsächlich Gott vertrauen können, ob wir offen für ihn sind, für das, was Jesus uns sagt, ob wir auf ihn hören, ob wir das umsetzen, was wir begriffen haben. und dass wir auch in unserem Leben als Gläubige im Austausch mit Glaubensgeschwistern sind, dass wir nicht alleine sind, sondern dass wir uns gegenseitig ergänzen können, voneinander lernen können. Hier jetzt am Ende des Matthäusevangeliums ist die Fokussierung eindeutig auf Jesus im Mittelpunkt. Als ein Teil der Dreieinigkeit, das kommt ja auch in der Taufformel vor, Jesus ist im Mittelpunkt. Und ich denke, das ist auch sachlich eine ganz wichtige Sache, weil Jesus der Dreh- und Angelpunkt Gottes ist in seinem Verhältnis zu uns. Jesus hat eine Schlüsselrolle, die Schlüsselrolle gespielt bei der Erschaffung der Menschheit. Und Jesus hat die Schlüsselrolle gespielt vor 2000 Jahren in der Erlösung der Menschheit, indem er für uns gestorben ist und indem durch Jesus eine gesunde Beziehung zu Gott wiederhergestellt werden soll. Und das ist das, was wir auch im Abendmahl feiern. Wir werden jetzt gleich nach der Predigt es wieder so machen, dass wir eine Lobpreiszeit haben und dass wir in dieser Lobpreiszeit dann das Abendmahl empfangen können. Brot und Traubensaft. Brot und Traubensaft als die Zeichen des Sterbens von Jesus für uns. Das sollte man allerdings nur machen, wenn man nicht mehr in der Ich-RG lebt, sondern Teil der Vater, Sohn und Heiliger Geist GmbH geworden ist, weil dann ist es stimmig, wenn man das Abendmahl zu sich nimmt. Ansonsten lieber einfach an der Lobpreiszeit fröhlich teilnehmen und vielleicht auch drüber nachdenken, ob man nicht selber von der Ich-RG wechseln möchte zur Vater-Sohn GmbH. Ob man sich da, Vater, Sohn und Heiliger Geist GmbH, ob man sich da eingliedern lassen möchte. Denn das Angebot, dass wir im dreieinigen Gott Halt finden können und eine ganz neue Perspektive gewinnen können, das gilt für jeden. Und wirklich ganz losgelöst von der eigenen Herkunft. Ob man jüdische oder christliche Eltern hat, spielt gar keine Rolle. Oder auch völlig losgelöst von den eigenen persönlichen Qualitäten. Gott will uns das schenken, dass wir in ihm, dem dreieinigen Gott, den Halt unseres Lebens und die Perspektive für unser Leben finden können. Und zwar um seines guten Namens willen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.